ARD.
Unter schwebenden Lasten lauert der Tod, hieß es in den 40er Jahren und ich glaube zu DDR-Zeiten so Vorsicht vor schwebenden Lasten. Also das ist das, was der Kran transportiert und unter dem man sich nicht aufhalten darf. Aber ich finde, das ist ein tolles Bild fürs Leben. Ich meine, alle unsere Leben sind schwebende Lasten. Und wenn wir Glück haben, schwebt es mehr, als dass es irgendwie runterfällt.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Mit Anne-Dore Krohn und Stefan Oschwart.
In dieser Folge von Orte und Worte geht es hoch hinaus. Anne-Dore hat sich mit der Schriftstellerin Annette Gröschner zum Seilbahnfahren verabredet. Und zwar in den Gärten der Welt in Berlin-Marzahn. Anne-Dore, warum Seilbahn, warum Gärten der Welt?
Ja, da gibt's mehrere Gründe für. Also Annette Gröschners neuer Roman erzählt die Lebensgeschichte einer Frau, die erst Blumenbinderin ist und später Kranführerin. Und die Blumen, die passen jetzt im Frühling natürlich sehr gut zu den Gärten der Welt. Da blüht's gerade wie wild. Und die Sicht von oben aus der Seilbahn, also dieses Gefühl, buchstäblich über den Dingen zu schweben, die passt wiederum gut zum Kranfahren. Weil diese Hanna, Annette Gröschners Hauptfigur, die genießt es sehr, später im Leben im Kran ein bisschen Abstand zu haben von der Welt.
Schwebende Lasten, so heißt der Roman von Annette Gröschner. Und ihr seid so ein bisschen über Berlin geschwebt, um darüber zu sprechen. Wart ihr denn auch in den Gärten der Welt oder nur über den Gärten der Welt, oben in der Luft?
Also wir sind auch rumgelaufen. Wir sind erst an der Talstation in Hellersdorf eingestiegen und dann über den Kienberg drüber gefahren. Und in den Gärten der Welt waren wir dann ein bisschen auf den Spuren von Hannas Blumenliebe unterwegs. Und weil es ein echt windiger, kalter Tag war, also so typisch Eisheilige, sind wir zwischendurch dann im chinesischen Teehaus eingekehrt. Da gibt es ja so verschiedene Themenareale und Themengärten. Und da haben wir uns dann ein bisschen aufgewärmt.
Was ist das für eine Hauptfigur, diese Hanna, die Blumen bindet und Kran fährt?
Ja, das ist eine ziemlich beeindruckende Frau. Also ich habe diesen Roman unheimlich gerne gelesen und mochte diese Hanna sehr. Jahrgang 1913 ist die. Eine echte Macherin. An einer Stelle heißt es, über sich redete Hanna selten. Es fragte auch niemand nach. Also Schwebende Lasten ist die Geschichte einer Magdeburger Arbeiterin, dieser Hanna eben. Und Annette Gröschner erzählt ihr Leben bis ins Alter hinein. Eine Frau, die zwei Weltkriege erlebt, zwei Diktaturen, zwei Demokratien, die viel aushalten muss. Also sie erfährt Hunger, Armut, den Bombenkrieg, sie verliert zwei ihrer Kinder. Und auch wenn diese Hanna auf den ersten Blick keine typische Heldin ist, ist sie es auf den zweiten Blick eben doch, weil sie immer weitermacht und immer weiter kämpft. Und das Ganze ist ernst und humorvoll und bodenständig erzählt. Es wird nicht psychologisiert. Und ich mochte diesen Ton sehr, sehr gerne, mit dem Annette Gröschner erzählt. Annette Gröschner kommt auch wie ihre Hauptfigur aus Magdeburg. Sie lebt seit Anfang der 80er Jahre in Berlin-Prenzlauer Berg. Und sie hat sich in ihren Büchern und Sachbüchern immer wieder mit Geschichte beschäftigt. Ihr erster Roman hieß Moskauer Eis und zuletzt erschien zusammen mit Peggy Medler und Wenke Seemann das Buch Drei ostdeutsche Frauen betrinken sich und gründen den idealen Staat. Übrigens auch sehr lesenswert. Und Schwebende Lasten ist jetzt ein wirklich herausragender Roman des Frühjahrs, der sehr viel erklärt, finde ich. Es geht eben um eine weibliche Biografie im 20. Jahrhundert. Es geht um das Mitmachen, das Weitermachen und auch eben das Aushalten. Ganz starkes Buch und es war wirklich toll, mit Annette Gröschner darüber zu reden.
Und jetzt heben sie zusammen ab. Anne-Dore und Annette Gröschner treffen sich an der Seilbahn auf dem Weg zu den Gärten der Welt.
Hallo Annette, wie schön, dich zu sehen.
Hallo.
Hallo, hallo. Wir haben uns einen windigen Tag ausgesucht.
Ja, ich wundere mich, dass er überhaupt fährt. Manchmal fährt die dann nicht.
Annette, ich habe uns schon zwei Tickets gekauft. Und zwar zwei Kombi-Tickets, also für die Gärten und für die Seilbahn.
Ja, dürfen wir da mehrmals hin und her fahren?
Ich glaube nur Hin- und Rückfahrt.
Ach, schade. Ja, wenn wir jetzt durchfahren, also quasi den Berg weglassen, dann sind wir in den Gärten der Welt. Aber ich finde ja, Seilbahnfahren ist ein bisschen wie Kranfahren, von daher.
Ich habe auch gedacht, das ist eigentlich perfekt mit dem Blick von oben, ne?
Ja, genau. Ja. Mit dem Blick von oben und mit dem Schweben. Gut, so ein Kran schwebt nicht so schön wie eine Seilbahn, aber ein bisschen schon. Wir denken uns das jetzt mal so.
Genau. Bist du hier schon oft hochgefahren auf den Kienberg?
Ja, in der Zeit lang habe ich das ganz oft mit meiner Enkelin gemacht, weil die mochte das so gerne und ich mag ja Seilbahnfahren auch total gerne, obwohl ich äußerst selten in den Bergen bin, aber da konnte man immer noch hin und her fahren und dann sind wir manchmal so einen ganzen Nachmittag immer mit hin und her gefahren mit der Seilbahn. Ich habe es mir ja immer gewünscht, dass das Teil der öffentlichen Verkehrsmittel von Berlin wird, dass man einfach mit einem Deutschlandticket den ganzen Tag Seilbahn fahren kann, aber leider ist es bis heute nichts geworden.
Das wäre ja eine schöne Idee. Immer hin und her fahren und da nimmst du deinen Laptop mit und schreibst deine Bücher in der Seilbahn. Okay, komm, wir fahren mal hoch. Ich habe ja schon Tickets besorgt. Ist so ein bisschen wie beim Skifahren, nur ohne Skier.
Ja.
Nehmen wir den schon?
Ja, klar. Ja, und es ist auch immer so ein bisschen... So ein bisschen gruselig, ob man wirklich nicht runterfällt. Vor allen Dingen an diesen ja, Übergängen, wenn es immer so ein bisschen knackt.
Jetzt geht's auf jeden Fall aufwärts und die Gärten der Welt wären für deine Figur Hanna wahrscheinlich auch ein super Ort gewesen, weil die so große Blumenliebhaberin ist. Und gerade jetzt im Frühling, wir werden wahrscheinlich gleich einige blühende Blumen sehen.
Ja, ich denke mal, dass sie wirklich auch eine Dauerkarte gehabt hätte. Dann wäre sie mit der U-Bahn oder Straßenbahn hier immer hingefahren. Wahrscheinlich hätte sie hier auch irgendwo gewohnt. Aber es ist ganz schön, es schaukelt ein bisschen, ne?
Es schaukelt und es windet ganz schön.
Ja. Schön hier, guck mal hier, diese Wiese und...
Es ist total schön und Hellersdorf-Marzahn hat ja dann doch irgendwie manchmal einen etwas schlechten Ruf. Dabei ist es so ein grüner Bezirk, ne, wenn man von hier oben mal schaut.
Ja, ich habe irgendwann mal mit einer Frau gesprochen, deren Mutter hat hier die Grünflächen mitgeplant. Und die sagt eben, sie haben so viel Kritik gekriegt am Anfang, aber jetzt nach 40 Jahren oder 35 Jahren ist eben das in Erfüllung gegangen, was sie sich vorgestellt haben. Ja? Weil jetzt sind die Bäume so groß, wie sie sich damals gedacht haben.
Wir sind jetzt gerade an der Zwischenstation, an der Bergstation sozusagen, oben auf dem Kienberg. Wir könnten jetzt aussteigen, machen wir aber nicht. Wir fahren auf der anderen Seite jetzt wieder runter und
hier
sehen
so schöne Robinien. Die blühen jetzt gerade so toll. Ist für mich immer so der Inbegriff von Frühling, die Dolden von den Robinien.
Das ist auch Akazien, alle, ne?
Naja, alle sagen Akazien, aber es sind keine, es sind Robinien.
Gibt es da einen Unterschied?
Ja, es sind falsche Akazien.
Ach so, wieder was gelernt. Du kennst dich mit Pflanzen anscheinend auch recht gut aus, oder?
Nicht wirklich. Nein, ich finde es aber, ich hatte einen Vater oder habe einen Vater, der ist mit uns als Kind immer in den Park gegangen und hat uns alle Pflanzen und Vögel gezeigt. Und wir waren so unaufmerksam und wollten eigentlich was anderes machen. Und das bedauere ich so ein bisschen und ich versuche das gerade so im Alter so ein bisschen nachzuholen oder mir in Erinnerung zu rufen, was ich eigentlich bei ihm gelernt habe. Aber jetzt gibt es ja auch so schöne Apps, die man einfach auf die Pflanze hält und dann sagt einem das Telefon, was man für eine Pflanze hat.
War das für dich viel Recherchearbeit für das Buch, weil die Hanna ist Blumenbinderin und zwar wirklich von Herzen und kennt sich sehr, sehr gut aus mit Blumen.
Ja, ich hab ja noch mal so kleine Floristinnenübungen gemacht und ich habe auch eine Agentin, die aus einer Blumenbinderfamilie kommt und damals lebte ihre Mutter noch und die hat mich beraten. Also was so zum Beispiel nicht geht bei Sträußen oder so, also welche Blumen nicht zusammenpassen und sowas. Aber meine Hanna ist ja auch so ein bisschen Avantgardistin, die versucht dann so Sachen, die eigentlich nicht üblich sind. Und das sieht man ja manchmal auch bei Blumenbinderinnen, die dann irgendwie so ganz seltsame Zusammensetzungen machen, sowas wie Gerbera und Rosen, wo ich immer denke, oh, würde ich wahrscheinlich nicht machen.
Das ist dann auch oft eine Geschmacksfrage, ne?
Ja, auch eine Modefrage.
Es pfeift, wir fahren jetzt hier wieder ein bisschen runter. Auf der anderen Seite bergab unter uns sind die Baumwipfel.
Ja, die Grenze zwischen Hellersdorf und Marzahn.
So, wir sind drin.
Ja, und wir haben ihn fast für uns alleine heute.
Ja, heute ist wirklich so ein bisschen bedeckt. Da sind nicht so viele Leute jetzt hier unterwegs. Vielleicht finden wir ja Blumen, die auch in deinem Buch vorkommen, weil was mir sehr gefallen hat, du hast das ganze Buch strukturiert
nach Blumennamen. Also jedes Kapitel trägt einen Blumennamen. An wenigen Stellen ist es auch mal der Name eines Tieres, aber an den meisten Stellen sind es Blumen. Und die spielen natürlich in deinem Buch eine ganz besondere Rolle.
Ja, das sind Blumen aus einem Gemälde von Ambrosius Boschert, der Ältere. Blumenvase in einer Fensternische. Und der hat ein Blumenbukett gemalt über das ganze Jahr, weil die Blumen ja zu unterschiedlichen Zeiten wachsen. Und ich habe jede dieser Blüten genommen und habe daraus immer jeweils einen Kapitel-Teaser gemacht. Also wo Hannah was über die Blumen notiert in einem Heft. Und also quasi, wie sie verbreitet sind, wo sie herkommen, ob sie in den Strauß passen, wie sie riechen. Also eher so die Kleinigkeiten der Blumenbinderin.
Diese Hannah ist Jahrgang 1913, geboren in Magdeburg, und du begleitest die ihr ganzes Leben und ein kleines Stückchen darüber hinaus noch in diesem Buch. Und könnte man sagen, Blumen sind so wirklich ihre ganz echte, tiefe innere Liebe und Leidenschaft?
Ja, sie sagt ja auch immer, also sie vergleicht ihre Kinder auch oft mit Blumen. Also sie wünscht sich dann, dass ihr Sohn lieber eine mehrjährige Pflanze wäre, weil sie einfach viel Ärger mit ihm hat und ja, auch in anderen Situationen. Oder dass sie also die Trümmer, also als ein Haus zusammenstürzt, sie sehr genau anguckt, was passiert eigentlich mit der Pelargonie, die im Blumenkasten ist. Wie versucht die sich noch gegen die Steine zu wehren, wenn die runterfallen und sie dann unter sich begraben. Ja, so. Solche genauen Beobachtungen von Pflanzen. Und das macht sie eben halt eher als mit Menschen. Obwohl sie später, als sie auf dem Kran ist, auch immer sehr genau guckt, was unter ihr passiert. Aber auch da nimmt sie ja Blumen mit hoch.
Ja, ja, sie hat oben in dieser kleinen Kanzel vom Kran hat sie auch eine Blume stehen. Und späterhin als alte Frau pflanzt sie dann auch so einen kleinen Streifen Erde vor ihrem Haus, in dem sie dann inzwischen wohnt, in so einem Neubau. Gehen wir noch ein Stück und suchen ein paar Blumen noch.
Ich muss jetzt noch mal gucken, ob es...
Ah, du hast die Pflanzen-App dabei?
Nee, yes, mittlerweile kann man das auch machen.
Annette Kröschner hält ihr Handy auf diese blühenden Blumen und sagt uns gleich, was es ist. Eine lila blühende Pflanze, die...
Akelei, genau.
Eine
Habe ich doch recht gehabt. Weil meine ist blau gewesen, deswegen, die hier sind lila. Die Akelei ist im Strauß.
Das ist ja toll. Wir steigen aus.
Von Ambrosius Boschert.
Und schon ist eine da.
Ja, sehr schön, ne?
Das ist so eine schöne Geschichte. Da kommt nämlich eines Tages in den 30er Jahren ein unbekannter Mann in den Blumenladen deiner Hauptfigur Hannah und zieht eine Karte aus der Tasche und da ist eben dieses Gemälde drauf.
Genau, das Schwarz-Weiß-Bild von dem Gemälde von Ambrosius Boschert, und sie soll das für ihn in Blumen nachmachen, weil er hat so ihre Arbeit beobachtet und denkt, dass sie die Richtige ist dafür, und sie sagt gleich, geht nicht, weil wenn die Tulpen blühen, blühen die Rosen nicht und sie kriegt die nicht. Es sind ja die 30er Jahre. In den 90er Jahren kriegt sie dann fast alle Blumen, bis auf die Schachblume. Aber zu dem Zeitpunkt nicht. Und er bittet sie dann, ein anderes Stillleben zu machen, was im Magdeburger Museum hängt. Und dann geht sie zum ersten Mal in ihrem Leben ins Museum und merkt sich die Blumen und macht es dann nach. Und dann holt er den Strauß nicht ab. Und sie weiß bis an ihr Lebensende nicht, warum er ihn nicht abgeholt hat. Es ist 1938, kann sein, dass er Jude war, dass er nicht reingegangen ist, weil sie dieses Schild im Fenster hatte, dass Juden das Betreten der Geschäfte nicht erlaubt ist, was sie so halbherzig reingestellt hatte und dann denkt, das liegt daran, deswegen kommt er nicht. Aber man weiß es nicht. Also sie muss immer an ihn denken, aber er kommt niemals mehr wieder. Und sie macht dann in den 90er Jahren, da bringt sie einer Vietnamesin das Blumenbinden bei, damit sie einen Aufenthaltsstatus bekommt, und die hat dann so einen kleinen Blumenladen und sie hilft dann mit. Und da macht sie dann als allerletztes den Blumenstrauß, weil das dann geht. Also weil es dann, die Globalisierung hat dazu geführt, dass alle Blumen, also man muss sie schicken lassen, aber sie kommen alle an, bis auf die Schachbrettblume. Die gibt es nur im Frühjahr. Die muss sie ersetzen.
Ja, aber schön, dass wir jetzt hier gleich an einer dieser Blumen aus diesem Bouquet stehen, die Akelei.
Mhm.
Und vielleicht...
Ich glaube, die auch giftig.
Giftig, ne? Mhm. Aber wir wollen sie ja
aber
nicht
schön.
Essen. Ja, sehr schön. Ja, und das ist so ein bisschen wie der Rahmen oder wie das Thema, das sich durch deinen Roman zieht. Und am Ende fährt sie sogar mit ihren Töchtern nach Den Haag. Denn da hängt das Originalgemälde von diesem Barockmaler. Und ich nehme an, Annette, dass du da auch mal warst, oder? Und das Original gesehen hast?
Ja, das war auch so die Überlegung, dann das einzubauen in den Roman. Ursprünglich waren das alles ganz andere Blumen. Und als ich dann das Gemälde gesehen habe, habe ich gedacht, das kann man vielleicht einbauen. Und der zweite Grund war, ich bin dann durch das Museum gegangen und dann waren zwei alte Frauen. Eine alte Frau, die vorm Distelfink stehen blieb und so sich total freute. Und eine andere alte Frau, eine Asiatin, die vor dem Mädchen mit dem Perlenohrring stehen blieb und ganz laut lachte und hüpfte. Und ich hatte das Gefühl, die beiden Frauen haben ihre Gemälde gefunden, kamen aber von ganz weit her. Und dann habe ich gedacht, Hanna passt da gut rein. Die geht da hin und erkennt ihr Gemälde, ne? Und deswegen habe ich sie da hingeschickt.
Ja, und die Szene kommt auch im Buch vor, auch mit diesen beiden Frauen, die eben den Distelfink finden und das Mädchen mit dem Perlenohrring.
Genau, die habe ich dann aus der Wirklichkeit mit in den Roman reingenommen.
Ja, schön, so finden manchmal kleine Szenen aus der Wirklichkeit in Romanen ihren Platz.
Ja, ich war auch zu der Zeit Stadtschreiberin von Rotterdam. Also letztendlich habe ich dieser Aufgabe zu verdanken, dass ich da in diesem Mauritshuis war und dass das jetzt den Roman strukturiert. Also oftmals sind solche Aufenthalte dann erst viele, viele Jahre später auch wirklich produktiv. Ja,
ja, schön. Hast du wieder was entdeckt vielleicht?
Ja, das Hornpfeilchen hier, die kleinen, die sind auch mit im Strauß.
In welcher Farbe? Wir haben jetzt hier orangene, lila, eine gelbe.
Es sind meiner Ansicht nach lila.
Das Hornpfeilchen. Guck mal, haben wir schon zwei Blumen entdeckt.
Schon zwei Blumen entdeckt.
Wie geht es eigentlich dir persönlich mit Blumen? Hattest du auch immer schon so ein Verhältnis zu Blumen, also dass du gerne dir welche hinstellst oder gar mit Pflanzen sprichst, wie deine Hanna?
Ja, ich glaube, wenn ich jetzt älter werde, werde ich mit den Pflanzen sprechen. Ich ertappe mich schon dabei. Aber ja, ich hatte eigentlich immer Pflanzen. Also ich habe auch einen Affenbrotbaum bei mir. Also ich habe zwei Affenbrotbäume. Den einen habe ich schon seit 1983, damit bin ich durch alle meine Wohnungen gezogen.
Der lebt im Topf.
Der lebt im Topf. Und der zweite Affenbrotbaum, den habe ich von Elke Erb geschenkt gekriegt, die gesagt hat, sie kann sich damit nicht rumschlagen und den nicht pflegen, sie hat keine Zeit. Hat ihn mir geschenkt, war ganz klein. Und mein Sohn hat ihn dann mit in die Schule genommen, weil jedes Kind eine Grünpflanze mit in die Schule nehmen musste. Und als er dann aus der Grundschule raus war, kam der wieder an mich zurück und der hat jetzt so einen Durchmesser von einem, mal so von 75 Zentimetern oder, also ist ein riesengroßer Baum geworden. Und das ist sozusagen Elke Erb bei mir zu Hause. Neben ihren ganzen Gedichten ist auch noch der Affenbrotbaum von ihr da.
Das ist ja schön, Elke Erb.
Ja, gibt es den Balkon, der immer bepflanzt wird, aber ich bin halt nicht so der Pelagonien-Typ, also Geranien-Typ. Bin ich überhaupt nicht. Also sowas finde ich nicht so lustig, aber schön. Das sieht immer so ein bisschen, ja, so nach deutscher Heimat aus. Ich habe so eine bunte Mischung, die sich auch mittlerweile schon so selbst aussät. Braucht man gar nichts mehr machen.
So, jetzt kommen wir hier durch einen kleinen Pavillon in den chinesischen Garten. Und es plätschert ganz schön.
Und da werden irgendwelche TikTok-Videos gedreht.
Ja, da sind junge Leute in Verkleidung, die sich gegenseitig filmen und theatralisch auf irgendwelchen Steinen im Wasser sitzen.
Ja, Mangas, würde ich sagen.
Ja, sieht so aus, ne? Und hier gibt es ein Teehaus.
Ja, müssen wir hier rumgehen.
Hoffentlich hat es geöffnet.
Aber es ist schon mal schön, hier zu sein, oder?
Auf jeden Fall.
Fällt so alles von einem ab. So die ganze Stadt.
Ja, man würde gar nicht denken, dass man in Berlin ist, ne?
Nee, es hat sowas von Peking. Ich bin ja in Peking mal mit der Linie 4 gefahren. Und kurz vor der Endstelle gab es auch so einen Garten, wo die alten Leute immer, weil sie einsam und alleine waren, immer ihre Rücken an den Bäumen gerubbelt haben.
Wirklich?
Ja.
Ist ja auch ein poetisches Bild. Echt so geschubbert?
Ja.
Ach Gott. Wenn einem keiner den Rücken kratzt, nimmt man den Baum.
Genau.
Ja, und hier sind so ganz viele Wasseranlagen und hier ist ein Café. So, wir sitzen jetzt im Teehaus und wärmen uns ein bisschen auf. Und du hast gelben Tee bestellt und ich grünen Tee. Ich bin gespannt, der kommt gleich. Du warst hier bestimmt schon mal, oder?
Ja, ich war schon öfters hier.
Ja, sehr schön. Ah, da kommt schon der Tee.
hier ist gelber Tee und hier ist Grüntee. Für beide Tee 2 Minuten ziehen lassen. 2 Minuten, da können wir schieben die Blatt zur Seite und direkt trinken. Wir können heißes Wasser nachgießen.
Dankeschön. Vielen Dank. Wenn das Hanna mitgekriegt hätte.
Ja, aber Hanna war so eine Kaffeetrinkerin.
Ja, auch verschiedene Sorten. Ne? Ganz viel natürlich so, was man Muckefuck nennt, diesen Zikorien-Kaffee, weil es einfach keine Kaffeebohnen gab zeitweise. Aber manchmal gibt es auch Bohnen.
Ja, später dann, als die Zeiten wieder besser werden, wird natürlich mit der Handkurbelmaschine wird der Kaffee gemahlt.
Wie bist du eigentlich, Annette, zu dieser Figur Hanna gekommen? Das ist eine Frau, die ist Jahrgang 1913 und lebt in Magdeburg. Und du begleitest sie wirklich durch ihre ganze Biografie hindurch. Sie lebt ihr ganzes Leben in Magdeburg und hat es wirklich nicht leicht, kann man sagen. Wie ist die für dich zum Leben, also als Figur zum Leben erweckt worden?
Ja, die ist so gewachsen. Die hat sich auch verändert. Also ursprünglich hatte ich mal vor, so eine Art Mutterroman zu schreiben. Also das ist ja nicht meine Mutter, es wäre dann meine Großmutter. Aber irgendwann, dadurch, dass ich so lange an Romanen schreibe, hat die sich eben halt einfach verändert. Und ich könnte jetzt nicht sagen, dass es meine Großmutter ist. Aber sie hat schon Züge meiner Großmutter. Also meine Großmutter hatte auch so einen Laden in so einem Armenviertel in Magdeburg. Also das mit den Blumen ist schon authentisch. Und meine Großmutter hat auch jede Blume durchgekriegt. Jede Pflanze, die sie aus einem Dattelkern gezogen hat, wurde bei ihr eine Palme. Bei uns nicht. Sie haben es leider nicht geerbt.
Und wie kam es dazu, dass du sie wirklich ihr ganzes Leben begleitest? Durch all die Kriege hindurch, durch all die Krisen hindurch? Also wirklich ein schweres Leben. Sie verliert auch Kinder im Krieg, Bombenangriffe und so weiter.
Ja, das ist diese Generation, die ja viel mitgemacht hat. Die kannte ich halt auch schon, also nicht nur durch meine Großeltern, sondern auch durch die vielen Frauen, mit denen ich Interviews gemacht habe in den 90er Jahren, so alten Prenzlauer Bergerinnen. Und die hatten ja diese Gabe, die ich mir dann wirklich auch so abgeguckt habe, dass sie gleichzeitig was ganz Trauriges und was ganz Lustiges erzählt haben, sodass einem irgendwie so das Lachen im Hals stecken blieb. Und diese Art von narrativer Dramaturgie, die finde ich einfach gut, ja. Also weil es liegt immer alles nah beieinander, das Lachen und die Trauer. Und gerade bei dieser Generation, die so viel schlimme Sachen erlebt hat, blieb aber immer noch so ein Resthumor übrig, der sie auch wahrscheinlich durch die Zeiten getragen hat, ja. Und das war nicht so ein großer Unterschied in dem Fall zwischen Magdeburg und Berlin. Es liegt ja auch quasi nicht weit voneinander entfernt. Mhm.
Die ist ganz kurz auch in Berlin als junge Frau, weil da eine ihrer Halbschwestern lebt. Aber die meiste Zeit spielt eben tatsächlich in Magdeburg, deine Heimatstadt sozusagen. Da bist du aufgewachsen und hast da gelebt, bis du mit 19 dann nach Berlin gezogen bist. Und Magdeburg spielt ja in deinen Büchern immer wieder eine Rolle. Du hast gerade gesagt, es erscheint jetzt wieder nächstes Jahr ein neuer Roman, wo es um Magdeburg geht. Und dein Debüt, das hat ja auch in Magdeburg gespielt. Und dann dazwischen ganz, ganz viel Berlin-Bücher, ganz viel dokumentarische Bücher auch von dir. Aber ist es so, dass Magdeburg als Erzähllandschaft, als Erzählumgebung für dich als Autorin einfach immer wieder so aufpoppt?
Ja, ich habe auch mal ein Fußballbuch geschrieben über den ersten FC Magdeburg. Ein Sachbuch, das kommt auch noch dazu. Ja, das ist ja auch so eine Terra Incognita. Also es ist nicht so ein viel beschriebener Ort. Also Berlin-Romane gibt es ja hunderte, aber Magdeburg-Romane gibt es leider noch nicht so viele. Und eigentlich ist es ja auch eine Stadt, die es wert ist, beschrieben zu werden, also gerade in ihrer Unbeschriebenheit. Aber bei mir war das eher so, dass ich mir schon in den 80er Jahren vorgenommen habe, dass ich 2 Romane schreibe. Das eine ist der Vaterroman, das andere ist der Mutterroman. Und die waren nun mal in Magdeburg. Also und so ist das, habe ich das so über die Zeiten gerettet, ja. Auch wenn immer sehr viele Jahrzehnte zwischen allem lagen. Weil ich bin nicht so eine originäre Romanschreiberin. Ich hoffe jetzt mal so, dass ich, wenn ich im Alter so ein bisschen ruhiger bin, also so wie bei Fontane, dass ich dann nur noch Romane schreibe. Aber ich habe halt immer viele, viele andere Bücher und Projekte zwischendrin gemacht, bevor dann wieder der nächste Roman kam, weil ich nicht so gut am Schreibtisch sitzen kann.
Fontane hat ja sogar erst mit 59 seinen ersten Roman veröffentlicht. Also da bist du ihm weit voraus.
Und da bin ich schon besser, ja. Ich war 36.
Eine große Rolle in diesem Roman Schwebende Lasten spielt das Thälmannwerk. Vorher hieß es anders, ne? Diese große Industriestätte, die, ich glaube, Ende des 19. Jahrhunderts oder so gegründet wurde. Es war dann auch Rüstungsindustrie. Und ein Viertel, das nennt sich das Knattergebirge. Wie gut kennst du diese beiden Orte? Also natürlich in deiner Lebenszeit, klar, aber welche Rolle haben die gespielt, vielleicht auch in deiner Familie?
Also das eine sind die Krupp-Grouzon-Werke. Hermann Grouzon, der vorwiegend im 19. Jahrhundert gewirkt hat, war einer der ersten Maschinenbauingenieure in der Stadt und hat den Hartguss erfunden. Und der Hartguss ist das, was man dann brauchte, um Panzer herzustellen oder Panzerplatten gegen Panzer. Und er war der Erfinder der Herzweiche. Und deswegen kann man sich ihn auch gut merken. Die Herzweiche ist, wenn Schienen übereinander liegen und so ein X bilden. Also wenn so, wenn die eine Schiene geht nach links und die andere nach rechts und wenn die sich so überlappen, wie so, sieht dann so aus wie so ein X. Das ist die Herzweiche. Und die hat er erfunden. Und das finde ich irgendwie immer so, auch so schön dialektisch. Einmal erfindet er die Herzweiche und dann erfindet er die Panzerplatte. Und also die Liebe und der Hass liegen nah beieinander. Und dessen Werk ist dann von Krupp aufgekauft worden. Und Krupp hat es dann erstmal so richtig zum Rüstungswerk gemacht. Und bis 1945 war es halt ein Rüstungswerk. Und die Halle, in der Hanna dann später mit dem Kran fährt, ist die Panzerhalle gewesen. Also wurde auch noch lange so gesagt. Und das Werk, das hat eigentlich bei uns allen, also in allen Familien eine Rolle gespielt, weil irgendjemand hat immer mit dem Thälmannwerk gearbeitet. Und wenn er nicht im Thälmannwerk gearbeitet hat, hat er im Dimitrov-Werk gearbeitet. Und wenn nicht im Dimitrov-Werk, dann im Karl-Liebknecht-Werk. Also die ganze Stadt war so mit Schwerindustrie durchsetzt.
Die Hanna lebt im Knattergebirge, ein Viertel, das es heute nicht mehr gibt. Das wird später im Roman auch nochmal genau beschrieben. Das war so zerstört durch den Zweiten Weltkrieg, dass das auch nicht mehr aufgebaut worden ist. Ne? Wie hast du dich da rein versetzt? Es gibt sehr szenische Beschreibungen von diesem Viertel.
Ja, das ist quasi total verbrannt im Zweiten Weltkrieg am 16. Januar. Und war vorher auch schon beschädigt. Also es war so ein ganz eng bebautes Viertel, das hat gebrannt wie Zunder. Also da war, blieb halt nichts übrig. Und das ist heute eine Grünanlage mit einer Schnellstraße zwischendrin am Elbufer. Also Elbuferpromenade geht da lang. Und das war ein Hafen- und Bahnhofsviertel gleichzeitig. Also da war der Elbbahnhof und es war ein Hafen da. Also dann kann man sich vorstellen, so viel Glücksspiel und viele Prostituierte und was man eben so in Bahnhofs- und Hafenvierteln hat und sehr, sehr enge Gassen. Also wo dann auch SA-Leute selbst noch in der Nazi-Zeit dann mal verprügelt worden sind, wo der Gasentzünder halt mal kurz die Gaslaterne ausgemacht hat und dann flog die Mütze weg. Also es war schon ein ziemlich hartes Viertel, aber die waren auch oft solidarisch. So, ja. Und die Geschichte des Viertels hat meine Schwester recherchiert, die ja in Magdeburg ist und dort Stadtführung macht auch. Und die hat auch mal ein Buch über das Knattergebirge geschrieben und ja, und dann konnte ich mich da eigentlich ganz gut anhand der Karten auch und anhand der Fotos, also ich habe dann einfach gesehen, wie viele Kneipen es da gibt und so und konnte diesen Weg von Hanna durch dieses, am Freitag durchs Knattergebirge, um ihre Blumen loszuwerden, von Kneipe zu Kneipe gut nachvollziehen, ja.
Das Schöne ist ja wirklich, dass du ganz viel Geschichte erzählst, aber aus der Perspektive einer Frau und ihre Welterschließung sind eben die Blumen. Und so wird ja Geschichte eigentlich immer plastischer, ne? Wenn man eine Figur hat und mit der mitgeht. Und das ist bei mir auf jeden Fall total aufgegangen. Ich bin dieser Hanna sehr, sehr gerne gefolgt und war immer wieder sehr angefasst davon, wie viel diese Frau aushalten muss. Also wirklich unmenschlich zum Teil, vor allem im Zweiten Weltkrieg, der ganze Bombenkrieg. Magdeburg war ja auch eine von den Städten, die wirklich sehr stark angegriffen worden sind. Du hast mal ein Buch unter anderem herausgegeben von Kindern, die 1946 Schulaufsätze geschrieben haben in Prenzlauer Berg. Da geht es auch um Bombenkrieg. Und ich habe mich gefragt, ob das zum Beispiel ein Teil von deiner Erschließung war, über dieses Thema zu schreiben. Weil es gibt sehr drastische, harte, plastische, direkte Szenen über den Bombenkrieg, über Menschen, die in Kellern zu Tode kommen und so weiter. Wie bist du da rangegangen? Wie konntest du das schreiben?
Naja, das war sowas, was ich immer nicht erschließen konnte als Kind, aber ich habe immer vom Krieg geträumt. Ich bin in den Keller gegangen und war sofort im Krieg und hatte wirklich schlimme Albträume. Und dann haben die Erwachsenen natürlich immer gesagt, was willst du, wir haben den Krieg erlebt, ja? Warum hast denn du die Träume? So irgendwie so ein bisschen, oh, was ist mit der los? Und ich war so froh, als ich dann erfuhr, so vor ein paar Jahren, dass es sowas wie Epigenetik gibt, also dass es irgendwie auch in der nächsten Generation einfach diese Erfahrung weitergegeben wird. Und das war, glaube ich, so ein Ausgangspunkt dafür, dass ich das irgendwann zu meinem Thema gemacht habe. Ich habe ja relativ früh, also mit Anfang 20, angefangen, über Inge Müller zu recherchieren, meine Diplomarbeit drüber geschrieben. Und die war verschüttet und ich wollte einfach wissen, wie geht sie literarisch damit um, weil meine Mutter war eben auch verschüttet und war nicht klar, wie lange, und sie war halt ein Kind. Aber es gab so ein paar Sachen, die ihr ganzes Leben bestimmt haben und die aus dieser Erfahrung heraus kamen. Auch meine Schwester hat es dann sozusagen für Magdeburg gemacht, aber wir haben es dann sozusagen stellvertretend für unsere Mutter gemacht. Und die Kinder, die die Schulaufsätze geschrieben haben, waren halt in dem Alter meiner Mutter und die beschrieben im halt 46, was sie erlebt haben im Keller. Und dann konnte ich das eigentlich ganz gut nachvollziehen, was sie erlebt hat. Ja. Und so hat sich das dann immer weiterentwickelt. Dann waren eben halt die Interviews mit den alten Frauen. Dann habe ich ein Tagebuch rausgegeben von einer Frau, die Stenografieübungen gemacht hat, Backfisch im Bombenkrieg, zusammen mit Barbara Felsmann und Grisha Meier. Aber also wo ich einfach diesen Krieg nochmal für mich rekapituliert habe. Und es war ja auch so, zumindest bei meiner Großmutter war das so, die wusste eben sehr genau, warum dieser Krieg war. Also, dass sie jetzt irgendwie nicht die Opfer waren, sondern dass andere Länder überfallen worden waren. Also, das war auch bei ihr so ganz, ganz klar. Also, es war auch ganz klar, dass sie alles tun würde, dass nie wieder Krieg ist. Und so. Also, die war in keiner Partei, aber die war so ganz klar für die unten, so die das dann, den Schlamassel dann irgendwie immer wieder ausbaden mussten. Und dazu gehörten halt auch viele Frauen in der Nachkriegszeit.
Na, ganz schöner Kontrast hier, die chinesische Teehausmusik im Hintergrund zu diesen Themen. Aber ich habe auch gedacht, das ist auf jeden Fall so ein Thema deiner Bücher, wie so ein Lebensthema und Schreibthema auch. Ne? Immer wieder über den Krieg, über Bomben und so weiter zu schreiben, aufzuarbeiten, was vielleicht die Generation vor dir, vor uns nicht so konnte. Ich glaube, wir sind auch eine andere Generation und dieses transgenerationale Trauma oder so, da spricht man ja auch erst seit ein paar Jahren wirklich so intensiv drüber.
Ich glaube, man weiß es auch erst seit ein paar Jahren. Es kam natürlich auch durch die Holocaust-Forschung und da sind ja viele Ansätze auch neu durchdacht worden. Ich glaube, da hat sich viel getan auch. Und ich meine, ich muss immer wieder dran denken, wenn ein neuer Krieg ist. Ja? Ich meine, die Kinder, die jetzt im Gazastreifen diesem monatelangen Bombardement ausgesetzt sind, wie traumatisiert die eigentlich sind, falls sie es überleben, ja? Und schafft man damit nicht wieder neue Märtyrer? Ja. Also in jedem Krieg denke ich immer sofort wieder an die Kinder, die 1946 darüber schreiben, wie dieses Haus sich hebt und wieder zurück ins Fundament fällt und sie irgendwie aus den Trümmern erstmal nicht mehr rauskommen oder so. Mhm. Also was das auch angerichtet hat.
Naja, und dann all die nachfolgenden Generationen, die dann, wie du, das immer weiter vererbt bekommen. Wie nah bist du denn dieser Hanna gekommen beim Schreiben? Also ist die für dich so richtig losmarschiert? Weil du bist, also beim Lesen war ich ihr sehr, sehr nah.
Ja, man muss auch sagen, ich habe eben wirklich sehr lange dran gearbeitet. Das ist auch alles noch x-mal durchgearbeitet. Also ich bin ihr schon ziemlich nahe gekommen, aber sie hat sich manchmal auch verweigert, also hat eine Weile gedauert. Also Figuren verändern sich ja immer.
Die hat ja eigentlich keinen Kontakt mit der Kunst- und Kulturwelt. Es ist eine Arbeiterin, kommt aus einfachen Verhältnissen. Und späterhin, als sie dann älter ist und in der DDR dann Kranführerin irgendwann wird, dann entdeckt sie das Lesen für sich und liest dann ausgerechnet Thomas Mann. Warum hast du ihr Thomas Mann verpasst?
Ja, weil ich irgendwie in der Familienerzählung gab es diese Geschichte meiner Mutter, die immer gesagt hat, für sie hat die 5. Sinfonie von Beethoven immer den Effekt, wenn sie die ersten Klänge hört, dass sie sofort im Luftschutzkeller ist und eine geknallt kriegt. Und dann habe ich so nachgefragt, wieso? Und dann hat sie gesagt, ja, irgendwie ihr Vater und auch ihre Mutter, die haben immer BBC gehört. Und da war immer, wenn Thomas Mann kam, kam halt diese Eingangstakte. Und sie durfte aber nicht mit links schreiben. Und sie musste dann irgendwie im Luftschutzkeller ihre Hausaufgaben machen. Und dann, wenn er dann hochguckte und gesehen hat, ah, sie schreibt mit links, dann hat er ihr eine geklebt. Also da, es waren halt diese doch recht rüde Pädagogik, dass man gefälligst nicht mit links zu schreiben hat. Ja. Und eben auch dieses, den Kindern doch öfters mal eine Ohrfeige geben. Mhm. Aber gleichzeitig Thomas Mann hören. Und das hatte ich zuerst geschrieben und dann habe ich halt gedacht, ja, die liest auf dem Kran, das war mir schon vorher klar. Aber was liest sie eigentlich? Ne? Und dann habe ich mir so die, erstmal die Erzählung von Thomas Mann genommen, wo ich mir sicher war, die kann jeder lesen. Also jetzt nicht Dr. Faustus, aber so ein Herrn Friedemann, da kommt sie gut mit klar. Und irgendwann liest sie auch die Buddenbrooks und sagt dann zu Recht, die hatten ganz schöne Probleme.
Wobei ihre eigenen Probleme ja auch wirklich groß sind und es ist sehr beeindruckend, wie die durchs Leben marschiert und immer wieder die Zähne zusammenbeißt. Und dieses Bild, wie sie dann später mit eben Blumentopf und Thomas Mann im Kranhäuschen sitzt, das ist natürlich ein wahnsinnig starkes Bild. Also großartig, wie diese Frau da oben ja auch so fast so dieses Virginia Woolf-mäßige Room of One's Own, endlich ein eigener Ort.
Ja, das war mir auch ganz wichtig, dass das irgendwie auch für viele Frauen so ein Rückzugsort war. Das haben mir die Kranfahrerinnen, mit denen ich ein Interview gemacht habe, auch erzählt, dass es für sie einfach, sie wussten ja von vornherein, es gibt Leerzeiten und man kann da nicht einfach runter vom Kran. Der Kran fährt ja immer an eine Leiter ran und wenn, so wie in der Halle in Magdeburg, das irgendwie 100 Meter Länge ist, also die Halle wirklich sehr lang ist, dann kommst du nicht so oft an dieser Leiter wieder an. Und deswegen hat man eben halt irgendwo gestanden und hat gewartet, dass es wieder was zu tun gibt. Und dann haben die meisten eben da oben ihre Dinge gemacht. Ja. Also entweder haben sie gestopft, gestrickt, gestickt oder sie haben eben halt gelesen. Und das ist auch interessant, weil es bei Christoph Hein jetzt gerade vorkam. Also es war auch so, keine Ahnung, wie das zustande kam, aber er hatte auch eine Kranfahrerin, die immer... Die lesen dann Schmöker oder so.
Ja. Das Jahr der literarischen Kranführerinnen.
Es war wirklich interessant, weil ich meine, wann war das letzte Mal eine Kranfahrerin im literarischen Buch? Und jetzt sind gleich zwei.
Ja, ist wirklich Zufall. Der Titel, das ist ja auch so wunderschön, Schwebende Lasten. Das klingt unglaublich poetisch, hat aber einen ganz technischen Hintergrund, oder?
Ja, unter schwebenden Lasten lauert der Tod. Hieß es in den 40er Jahren und ich glaube zu DDR-Zeiten so Vorsicht vor schwebenden Lasten. Also das ist das, was der Kran transportiert und unter dem man sich nicht aufhalten darf. Aber ich finde, das ist ein tolles Bild fürs Leben. Ich meine, alle unsere Leben sind schwebende Lasten. Wenn wir Glück haben, schwebt es mehr, als dass es irgendwie runterfällt.
Ja, auch dann die Lasten, die so weiterschweben, habe ich gerade gedacht, weil wir schon über weitergereichte Traumata und so geredet haben. Also da schwingt ganz, ganz viel mit in diesem Titel.
Ja, das war auch eigentlich ein ziemlicher Zufall, dass ich den gefunden habe. Ich bin mit dem Auto durchs Erzgebirge gefahren, da gab es so viele verlassene Industriebetriebe, Textilverarbeitungsbetriebe. Und überall war so auf den, wenn man dran vorbeifuhr, war so ein Kran und überall stand schwebende Lasten dran. Und dann habe ich mein Notizbuch rausgeholt, ich war nur Beifahrerin, und habe mir schwebende Lasten aufgeschrieben. Das blieb dann der Titel.
Du hast vorhin gesagt, du hast bei Thomas Mann extra Erzählungen ausgesucht, die Hanna auch lesen konnte. Wie hast du beim Schreiben dieses Buches selbst deine Sprache geformt? Es ist eine Sprache, die auch gut lesbar ist. Es ist, ich würde jetzt nicht sagen, es ist Rollenprosa, also widersprich mir gerne, aber es ist auf jeden Fall eine Sprache, die Hanna auch gut lesen könnte, oder?
Ja, das war auch so gedacht. Also es war ja ursprünglich Teil eines Romans, also das war nur eingebettet da drin. Und jeder hatte eine eigene Sprache. Und für Hanna habe ich mir halt eine Sprache ausgesucht, die sie selber lesen würde. Also die nicht zu kompliziert, nicht zu lange Sätze, aber eben auch trotzdem eine gewisse Tiefe hat. Weil ich mag immer dieses, ich nenne es immer das Simpsons-Prinzip. Die Simpsons, also die Comicfilme, die haben ja das Prinzip, dass jeder was anderes drin lesen kann. Also es können kleine Kinder angucken und die lachen dann über die Kinder. Und gleichzeitig sind so viele kulturelle Anspielungen da drin, dass auch Professoren für Ästhetik noch was Neues daraus ziehen. Und ich finde dieses Prinzip toll, weil jeder versteht es, aber jeder versteht es auch ein bisschen anders. Und das zu schaffen, also dass es wirklich verschiedenste Leute auch lesen, das finde ich ist immer eine große Herausforderung.
Und trotzdem gibst du als Autorin ja auch überhaupt nicht die Erzählhoheit aus der Hand. Im Gegenteil, du zoomst ganz regelmäßig immer wieder raus in die Vogelperspektive und erzählst zum Beispiel, am Ende ihres Lebens würde sie so und so. Also du machst dann auch Vorausblicke, Vorausdeutungen, springst auf der Zeitachse nach vorne. Das ist dann was, was Hannah natürlich zu dem Zeitpunkt noch nicht weiß, was du aber als Autorin schon weißt.
Ja, das war mir wichtig. Ich wollte es jetzt auch nicht so durcherzählen, nur so mit Hannah als personaler Erzählerin, die einfach nicht weiß, wie es weitergeht, sondern aber das war mir schon wichtig. Und ich habe ja auch ein paar Mal die Perspektive gewechselt. Das ist immer dann, wenn irgendwie die Fliege, die Libelle und die Schnecke kommen. Das sind dann männliche Perspektiven, die dann nochmal entweder aus Karls oder aus dem Doktor, der in der Thälmann-Poliklinik die Geschichte von Hannah nochmal aus einer anderen Perspektive erzählen.
Wie sind denn die Rückmeldungen bisher zu diesem Buch? Das ist jetzt ja schon ein paar Wochen da. Du hast schon Lesungen gehabt. Was hast du für eine Resonanz bisher bekommen?
Es ist wirklich gewaltig. Ich bin echt so erstaunt. Weil was ich daran toll finde, ist, dass es wird viel von Buchhändlern, Buchhändlerinnen getragen, die das auch weiterempfehlen. Ja, so kleine, inhabergeführte Buchhandlungen, die das wirklich empfehlen. Und dann gibt es halt die Generationen, die es untereinander empfehlen. Ich habe schon ganz oft auch in Lesungen, dass Mutter und Tochter kamen zur Lesung. Auch manchmal drei Generationen. Und die das dann so weitergeben, ja. Und gestern hat mir, muss ich erzählen, eine Frau an der Straßenbahnhaltestelle erzählt, dass ihre Mutter, die 87 ist oder 88, das gelesen hat und irgendwie geweint hat und nicht schlafen konnte und dass am anderen Tag die Porzellanblume geblüht hat, die schon 20 Jahre nicht mehr geblüht hat. Und dann dachte ich, na, wenn das passiert, dann hat ja Hannah auch was bewirkt, ja, dass jetzt die Porzellanblume wieder blüht, ja. Aber es ist bei vielen so, dass entweder die Kinder sagen, sie verstehen jetzt ihre Mütter besser, die den Krieg erlebt haben und nie erzählt haben. Gab es ja jetzt in den meisten Fällen, dass ja nichts erzählt wurde, weil es ihm einfach auch zu schrecklich war. Und dann gibt es aber auch Ältere, die es dann ihren Kindern oder Enkelkindern geben. Also das ist auch so ein Frauengenerationenbuch. Das finde ich irgendwie auch schön.
Jetzt musst du mir noch kurz erklären, was eine Porzellanblume ist.
Es ist so eine, die hat so eine Doldenblüten und die sind wie aus Porzellan. Die sehen aus, als wären sie wirklich fest und sind auch so ein bisschen fleischiger, also wirklich so ein bisschen von so einer festeren Konsistenz. Und die haben manchmal so Honig oben. Die mag ich sehr gerne. Mein Vater hatte die in seinem Büro am Arbeitsplatz.
Und die Lektüre deines Buches hat eine Blume zum Blühen gebracht. Das klingt ja fast wie ausgedacht, ja. Aber auf jeden Fall total schön.
Ich glaube, das ist auch nur eine seltsame Koinzidenz, aber ist natürlich schön.
Nein, wir glauben an die verändernde Kraft der Literatur, oder?
Ja, auf jeden Fall. Anders kann ich gar nicht weitermachen.
So, jetzt sitzen wir wieder in der Gondel und das ist doch schön, ein bisschen muckelig.
Ja, ne? Und man ist so, mal so ein bisschen aufgeregt, bevor sie so losfährt, oder? Geht dir das auch so?
Dieser Moment, ne?
Ja, dieser Moment, wenn du dann wirklich nach oben fährst. Also in Bergen ist das, in so richtigen Bergen ist das natürlich auch noch was anderes, wenn du gegen so eine Wand fährst. Aber hier auch schön.
Ja, am Ende von Orte und Worte empfehlen wir uns ja immer gegenseitig ein Buch, das uns gerade wichtig ist oder das uns auch sonst im Leben etwas bedeutet, und ich bin gespannt an etwas, was du mitgebracht hast.
Ja, ich habe jetzt ganz spontan überlegt, welches Buch ich jetzt nehme, und ich habe mich jetzt entschieden für Fabian Saul, Die Trauer der Tangente, weil ich finde, das ist ein ganz tolles Buch über Städte, über das sich bewegen durch Städte. Fabian Saul ist auch Musiker, ich habe ihn neulich auch bei einem Konzert gesehen, in einem Kunstverein, und er ist im Flaneur auch und hat die Zeitschrift Flaneur auch seit vielen Jahren herausgegeben, so in größeren Abständen. Und ich kannte ihn vorher gar nicht als Autor und bin irgendwie ganz berührt von diesem Roman, weil der eigentlich wie so eine Collage funktioniert. Also es ist eher so ein Gedankenroman, ja. Also es gibt so eine Geschichte von einem Trauerjahr. Also jemand hat einen Freund verloren, der ist tot, man weiß nicht warum. Das spielt sich in der Spandauer Vorstadt ab, in der Auguststraße. Und er erinnert sich dann immer wieder an Begegnungen mit ihm und was sie zusammen gemacht haben und dass sie in Paris waren am Trocadero. Und er zitiert dann auch so ganz viel Literatur, also sowohl aus der postkolonialistischen, antikolonialistischen Literatur als auch feministische Literatur, Poststrukturalismus, also was sich mit Städten, französischer Strukturalismus beschäftigt. Und das ergibt so eine Collage, die so ganz dicht gewebt ist, wie man schwebt auf so einem schwebenden Teppich eigentlich durch eine Stadt, durch eine sehr eng bebaute Stadt. Und das fand ich sehr beeindruckend und auch berührend, weil es auch so eine Liebesgeschichte an einen Toten ist.
Das klingt auf jeden Fall spannend. Von Fabian Saul, Die Trauer der Tangente, ist erschienen bei Mattes und Seitz. So, jetzt sind wir wieder oben und ich habe dir ein Buch mitgebracht von Stefanie Jaksch. Über das Helle heißt dieses Buch. Radikale Zuversicht in herausfordernden Zeiten. Und das ist ein essayistisches Buch. Und diese Autorin hat wirklich sich auf das Helle konzentriert, wie es auch der Titel schon sagt. Sie sagt halt, wir leben in Zeiten, wo man ganz schnell auch in Depressionen verfallen kann. Und sie konzentriert sich wirklich auf die hellen Seiten des Lebens mit Beispielen, die uns eben Zuversicht verleihen können. Und ich finde allein die Struktur sehr schön. Es fängt an um 3 Uhr, dunkel. Das nächste Kapitel ist 4 Uhr, sehen. Und das Ganze geht bis 8 Uhr. Das Kapitel heißt Hell. Und ich fand das tatsächlich ein Buch, das einem wirklich ein bisschen helle Momente verschafft im Leben. Mich hat das wirklich aufgebaut. Und Stefanie Jaksch steht auch mit ihrer Biografie wirklich für radikale Zuversicht. Sie hat nämlich gerade einen Verlag gegründet, was ja auch wirklich ein Wagnis ist. Die hat jetzt gerade im Mai Wasser Publishing gegründet. Im Herbst werden die ersten Bücher von ihr erscheinen. Also sie ist jetzt auch als Verlegerin unterwegs. Stefanie Jaksch, Über das Helle, radikale Zuversicht in herausfordernden Zeiten, ist erschienen im Haimon Verlag.
Die Schriftstellerin Annette Gröschner und Anne Dore waren das schwebend in der Seilbahn über den Gärten der Welt in Marzahn-Hellersdorf. Also seekrank ist ja von euch zum Glück keine geworden, trotz Wind, oder?
Ja, aber es hat ganz schön geschwankt, muss ich sagen. Also ich bin ja auch nicht so der Jahrmarktstyp. Ich bin froh, dass ich da einigermaßen heil geblieben bin. Und auf meinem Aufnahmegerät war danach auch ganz schön viel Wind und Pfeifen zu hören.
Also für mich wäre das nix. Ich bin nicht höhentauglich. Echt nicht mein Ding. Aber was würdest du sagen, für wen ist dieser Roman Schwebende Lastenlast?
Also ich würde sagen, für alle, die sich für Geschichten in der Geschichte interessieren. Hier wird eben ein Lebensweg einer Frau im 20. Jahrhundert erzählt. Es ist auch ein Magdeburg-Roman. Das hat aber auch durchaus was Universales. Und wer Blumen mag, kommt hier auch auf jeden Fall auf seine Kosten. Und ich will noch eins meiner Lieblingszitate aus dem Buch vorlesen. Natürlich aus dem Mund von Hannah, von der Hauptfigur, die im Herzen immer Floristin bleibt und dann eigentlich die Blumen auch den Menschen vorzieht. Sie sagt an einer Stelle, sie hatte versucht, über das Menschsein nachzudenken, war aber zu keinem Ergebnis gekommen, außer dass Blumen ihr menschlicher vorkamen als ihre eigene Gattung.
Wow, das ist wieder so ein Meißelsatz. Das schreibt also Annette Gröschner in ihrem neuen Roman Schwebende Lasten. Erschienen ist der bei C.H. Beck. Er hat 282 Seiten, kostet 26 Euro. Diese Folge von Orte und Worte findet ihr wie immer auf den meisten Podcast-Plattformen und in der ARD-Audiothek. Ich bin Stefan Oswald.
Und ich bin Anne-Dore Krohn. Tschüss. Ciao.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Redaktion Anne-Dore Krohn. Technik Angelika Schäfer. Sounddesign Robin Rudolph. Eine Produktion von Radio 3 und RBB 24 Inforadio.